Liebe Sportsfreunde, es ist Freitag, es ist Zeit fürs Wochenende und eine neue Folge. Es ist kaum zu glauben, aber die heutige Folge ist bereits die 130. Zu dieser begrüße ich in einer Spezialfolge auf Schweizerdeutsch die ehemalige Schweizer Langläuferin Fabiana Wieser. Fabiana erzählt uns in der Folge, wie sie zum Langlaufsport gekommen ist, obwohl sie zu Beginn im Ski Alpin aktiv war. Wir unterhalten uns darüber, wie ihr Alltag als aktive Spitzensportlerin ausgesehen hat und über ihre sportlichen Highlights aus dieser Zeit. Und wir sprechen auch über ihre jetzige Aufgabe beim SRF Sport. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info: Das Gespräch mit Fabiana Wieser habe ich im Juni 2026 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Fabiana, herzlich willkommen. Da bin ich Sportsfreunde. Mega cool. Nimmst du dir Zeit, da in dem Podcast dabei zu sein. Herzlich willkommen.
Danke mal für die Einladung. Freut mich, dass ich da bin.
Du bist ehemalige Langläuferin und bist jetzt sozusagen in die Medien gewechselt, beim SRF, der Sportredaktion. Wie bist du ursprünglich zum Langlauf gekommen? Wieso ausgerechnet Langlauf?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ursprünglich war ich Skirennfahrerin bis 16. Ich habe dann relativ spät auf Langlauf gewechselt. Eher unüblich mit diesem Alter. Ist eigentlich so entstanden, dass ich den Skifahren sehr viel investiert habe. Resultat technisch hat da nicht so viel rausgeschaut. Und dann ist tatsächlich der regionale Trainer von den Langläufern auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Leute Interesse hätte an Schnuppertraining. Er sah hier gute Ansätze im Ausdauerbereich. Ich bin für eine Skifahrerin sind wir relativ schnell gesäckelt. Mhm. Und hat gesagt, das mit dem Skifahren wird nichts. Und ich habe natürlich auch irgendwo will er gut werden, will er den Traum vom Schweizer Sport leben und haben dann gefunden, warum nicht. Haben dann darauf vertraut und haben dann nachher auf Langlauf gewechselt. Aber auch ohne jegliche Vorkenntnis oder jetzt komme auch nicht aus einer Langlauffamilie und so weiter. Das ist wirklich rein zufällig entstanden.
Mhm. Und was hat dich dann so gepackt am Langlauf, dass du gesagt hast, hey, das ist meine neue Mission, die ich angehen will?
Im Skisport hatte ich das Gefühl, es ist oftmals auch ein bisschen mental gescheitert. Mhm. Wie ich gefunden habe, dort eine Minute oder eineinhalb Minuten, das zeigt so nichts. Und im Langlauf habe ich gefunden, habe ich wie lange Zeit, um mich halt komplett verausgaben und dort will ich bestmöglichst Leistung in die Läufe bringen. Dass es einfach wie ein bisschen mehr Zeit gibt, ein bisschen weniger Druck, wenn man es so will sagen. Ja, das hat mich fasziniert.
Mhm. Und ist dir der Umschwung vom Skisport, die Berge runterzurasen, so Langlauf, wo ja so auch bergab geht, aber nicht so extrem, sage ich jetzt mal. Ist dir das leicht gefallen oder hast du da ein bisschen mehr Mühe gehabt?
Ja, da hatte ich schon Mühe gehabt. Also, ich hatte irgendwo durch ein bisschen Ausdauertalent. Also, das war rum, aber ich musste natürlich sehr viel investieren. Skifahren ist natürlich mehr kraftorientiert und im Langlauf und mit dem Ausdauersport trainiert man natürlich auch ganz anders. Also, dort sind wir dann plötzlich im Training in die Gruppe gesäckelt. Und da habe ich schon müssen dran.
Und wie lange warst du dann am Schluss im Langlauf in diesem Bereich?
Also meinst du jetzt im Wettkampfsport? Mhm. Insgesamt? Mhm. Puh, muss ich gerade schnell überlegen. 7-8 Jahre.
Okay.
Ja, 7-8.
Warum oder wann hast du müssen oder wollen aufhören?
Das ist auch eine längere Geschichte. Die haben im einen Jahr haben die Leistungen nicht mehr ganz gestimmt. Die haben die Kaderselektion nicht mehr geschafft. Und dann fällt natürlich sehr, sehr vieles weg. Zumal, sei das eben mit der Spitzensport-RS, die ich absolviert habe, oder auch mit dem Stützpunkttraining zu Davos, wo ich an den Zügler bin. Und fällt auf einmal halt viel weg, auch was das Finanzielle angeht. Ich habe es dann auf eigene Faust noch mal probiert. Dann war Corona-Jahr, war natürlich auch nicht so einfach. Und nachher irgendwann, ich würde jetzt auch behaupten, es war ein bisschen altersbedingt und einfach auch gemerkt, die Bereitschaft ist nicht mehr, auf alles zu verzichten im Alltag, im Leben, für den Sport. Und ich habe immer gesagt, wenn ich nicht mehr 100 oder sogar 105% bereit bin zum Geben, dann gehe ich dann lieber einen anderen Weg.
Altersbedingt, du bist ja noch relativ jung. Wie so alt das bei dir?
Danke fürs Kompliment, das nehme ich gerne. Nein, also es ist natürlich auch ja, in einem gewissen Alter, wenn man den noch nicht hat, der Status dort steht, oder es, ich sage immer, es geht nachher irgendwann gegen die 30, dann muss man sich schon auch überlegen, will ich jetzt einen anderen Weg einschlagen oder will ich mich noch irgendwie durchkämpfen. Haben dann auch andere Sachen gesehen im Leben, andere Reize gehabt, die ich dort in der Hand ja, es passt jetzt so, wie es ist, ja. Und natürlich muss man auch sagen, also man sieht schon, die Entwicklung als Kund alles schon auch immer früher. Klar, im Langlaufsport kann man auch mit 35 noch top sein, aber ich sage mir, ja, es sind dann wirklich die Ausnahmen, die dann irgendwann im Sportalter dann mal einen Kaderschritt schaffen. Von dem her, ja, ist es echt gut gewesen, so wie es ist. Und eben die jüngeren Drucken von hinten schon auch, auch gesehen. Ich glaube, das entwickelt sich auch immer mehr in die Richtung.
Du hast gerade vorher angesprochen, es ist auch der Skisport ist so, der Langlauf ist so. Bei vielen Sportarten, die vor allem olympisch sind, die haben immer ein Problem von der medialen Aufmerksamkeit, wo sie nicht so haben wie Eishockey, Tennis, Fußball, jetzt, um mal drei zu nennen. Hast du das auch gespürt, dass eben dass da eben zu wenig Geld rum ist, wo dann fließen kann, eben auch für die Athleten und ihr wie auch selber müsst schauen, ob ihr wie zu Geld kommt, ob ihr finanziert?
Ja, das ist sicher ein Thema. Ich habe das Gefühl, ich war dort noch in diesen Jahren drin im Sport, wo ich es für mich persönlich jetzt dort nicht so viel gespürt habe. Ich habe es immer recht gut mit Sponsoren und es gut finanzieren. Natürlich nicht etwas auf die Seite legen, aber ich bin einfach rausgekommen mit dem. Wir haben dort meinen Traum leben. Aber wenn ich jetzt mit meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen rede, dann wird das immer mehr zum Thema. Dass man sagt, man unterstützt eher größere Projekte als grosses Unternehmen unter den Teamsportarten. Da haben Einzelsportler in Randsportarten schon extrem schwierig. Aber dort zumal ist jetzt auch, als ich die also Kaderquali nicht mehr geschafft habe, bin ich ja ein Jahr selber selbstständig unterwegs gewesen. Und dort habe ich es auch spannend gefunden über den ganzen Prozess und probiere das selber zu finanzieren, um zu merken und sehen, was ist da eigentlich alles dahinter, wie viel Arbeit auch, eben mit Sponsoren generieren und so weiter. Aber ich bin dort eigentlich immer recht, ja, recht happy gewesen, mit so wie es funktioniert hat.
Und du hast gesagt, du hast nicht so viel können auf die Zeit legen, oder eigentlich nichts
auf die Zeit
legen. Eigentlich nichts. Eigentlich das, was reinkommt, hast du wieder reinvestiert. Was ist das für ein Zeitaufwand innerhalb von einer Saison? Du musst viel trainieren, du bist viel unterwegs. Die sind in Europa, aber vielleicht auch kontinental, interkontinental unterwegs. Wie kann man das vereinbaren mit Privatleben, mit Familie, Freunden?
Ja, ist doch schwierig. Also ich glaube, ich muss es ein bisschen auseinandernehmen. Als ich jetzt eben die Jahre, als ich im Verband war, mit Swissski unterwegs, da ist alles organisiert und koordiniert. Also da ist man eigentlich immer in der Gruppe unterwegs, in Trainingslagen, Wettkämpfe und so weiter. Und als ich nachher allein weitergemacht habe, konnte ich schon selber können auch das vielleicht auch besser koordinieren, oder was denn passt und was nicht. Aber natürlich kommt da auch noch der finanzielle Aspekt dazu, dass man es selber auch finanzieren muss. Dann überleiten sich auch, hey, will ich jetzt die Reise machen, soll ich jetzt das Trainingslager machen, höher Trainingslager, liegt es Sinn oder nicht. Ja, da gibt's dann schon Unterschied.
Wie viel von einem Tag, von 24 Stunden, hast du in der Hochzeit trainiert oder in das investiert?
Ich sage immer, Spitzensportler ist man 24/7. Oder also es fährt irgendwie, sind nicht nur die eine Trainingsstunde, wo man investiert, das sind vielleicht Spitzenzeiten, 4-5 Stunden am Tag, aber das sind jetzt wirklich dann die Zeiten, wo man höchstes Volumen trainiert. Aber da kommen Sachen dazu am Morgen, sei das mit Atemübungen, Mentaltraining, Physiotherapie und Ernährung und Schlaf. Oder in der Nacht muss man sich auch gut erholen, dass man ja, dass das auch alles verhebt. Von dem her, glaube ich, muss man sich auseinandernehmen, Trainingsstunden effektiv. Und dann aber auch, eben, wie gesagt, also Spitzensportler ist man, glaube ich, 24/7. Ja.
Kann man das spitzensportlich sein, wenn man das einmal verinnerlicht hat, so wie du? Kann man das dann ablegen ab dem Moment, wo man es dann irgendwann nicht mehr ist?
Ja, ich arbeite immer noch dran. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Also ich bin immer noch dran. Es ist ein längerer Prozess, habe ich das Gefühl. Oder es sind ja viele Vorteile dabei. Also eben, sei das mit Disziplin zu arbeiten, etwas herzuschaffen, das Ziel vor Augen zu haben und auch mal sich durchzukämpfen, wenn man auf Widerstand stößt. Oder das sind Sachen, die kann ich auch jetzt im Berufsalltag super mitnehmen. Aber natürlich auch mit mir selber bin ich manchmal ein bisschen am Hadern, dass ich eben zu stur bin und zu ehrgeizig von mir dann auch so zum Teil ja, selber im Weg kann stehen und dann mich man muss daran erinnern, okay, Fabiana, jetzt wieder ein bisschen chillen.
Ruhig, ruhig, ruhig. Mal ab und zu, okay, jetzt nicht Vollgas, mal ein bisschen chillen. Jetzt muss ich mal auf Pause. Ja. Hast du dann, du hast den Schlaf angesprochen. Es gibt ja Sportler, Spitzensportler, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo, wo sich ganz spezielle Schlafrhythmen angeeignet hat. Ich nehme jetzt mal an, dass du das nicht gerade so extrem gebracht hast, aber wie hast du das managed, den Schlafrhythmus zu finden dann?
Ich habe einfach normal geschlafen, würde ich behaupten. Nein, eben, es ist spannend. Auch vor allem eben, genau, der Cristiano Ronaldo ist extrem spannend. Er schläft, passiert auch alle rumgetüftelt. Aber das darf man auch nicht vergessen. Er ist wirklich auf dem Niveau, wo er eben mit solchen Sachen auch den letzten Prozent kann rausholen kann. Ich glaube, bei mir persönlich bin ich immer an einem Punkt gewesen, wo ich das Gefühl habe, ich habe mit Training, also wirklich mit Training noch so viel können rausholen und dann fährt man nicht noch schon an. Oder ich denke, das ist vor allem auch Gefahr im Spitzensport, dass man dann anfängt, an den kleinen Schräubchen zu drehen und eigentlich hat man noch genug andere Baustellen, wo man kann daran arbeiten kann. Ich meine, ich kann schon Schlafrhythmus probieren zu optimieren, aber wenn ich nachher Trainingsstunden nicht mache oder dort noch optimieren zuerst, dann glaube ich, kann ich mehr profitieren.
Vermissest du den aktiven Spitzensport?
Nein.
Nein, warum nicht?
Also, gell, ich muss sagen, Sport ist eigentlich immer noch ein fester Bestandteil in meinem Leben. Ja. Ich brauche Sport, ich brauche Bewegung, am liebsten jeden Tag, wenn es geht. Aber einfach in einem anderen Maß.
Ja. Nicht mehr für irgendwie noch Zahlen oder
genau. Für ein bisschen Ranking. Also, das ist natürlich auch ein Lernprozess gewesen. Auch sehr spannend. Hat bei mir jetzt fast 2-3 Jahre gedauert. Weil man muss sich vorstellen, im Spitzensport verbindet man den Sport mit Resultat schlussendlich, oder? Schwarz auf Weiß. Und da dann plötzlich sagen nach dem Rücktritt quasi, ja, jetzt mache ich Sport einfach nur noch zum Spass, weil es mir gut tut. Heute Bewegung ist wie nicht genügend. Ja. Und an dem muss man schaffen, dass man zum Sport wie auch einen anderen Zugang findet. Also für einen langen Prozess. Oder bei mir gesehen.
Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist, wenn man jahrelang auf Spitzenniveau quasi für Resultat, wie du gesagt hast, trainiert hat und Sport gemacht hat, dass man den Moment, wenn man jetzt realisiert, okay, jetzt geht es nicht mehr um Resultat, jetzt geht es nicht mehr um Wettkampf und jetzt soll Sport einfach sonst ein Teil von meinem Leben sein und gesundheitsbedingt, also für Gesundheit einfach da sein und dass ich fit bin und so, dass der Prozess schon schwer ist, ja, kann ja,
absolut.
Gut vorstellen.
Also extrem schwer. Also ich habe mich extrem schwer damit. Zum Teil immer noch, oder? Zum sagen, jetzt lege ich die Langlaufski weg und sage, jetzt gehe ich einfach ein bisschen laufen, damit ich mich bewegt habe. Das war nicht schwierig genug. Das war nicht erfüllend. Was ich dann aber schnell gemerkt habe, wenn ich diese Ambitionen in meinen Job investiere, da will ich reinstecken und mir aber nebenbei im Sport auch noch mal einen riesen Druck machen und sagen, hey, ich will jetzt einen Marathon mal unter 3 Stunden laufen. Ja, der ist es im Gegensatz. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Das Gehirn ist auch limitiert. Und darum habe ich jetzt wie so ein bisschen die Ambition oder das Ziel können auf den Job schieben, was ich mega schön finde, nach wie vor mit diesen sportlichen Emotionen. Und da jetzt meine sportlichen Ambitionen ein bisschen dort zurücknehmen und dann wirklich halt mal auch sagen, hey, ich gehe jetzt joggen, ich bin jetzt wieder Kopflüften. Also jetzt bin ich wirklich okay damit, ja. Ja. Aber es war nicht immer so. Ja.
Was war für dich der schönste Moment in deiner aktiven Karriere?
Der schönste Moment? Es gibt zwei, jetzt muss ich mich entscheiden.
Kannst du auch beide sagen? Voll okay.
Nein, sicher einmal Schweizer Meisterschaft, sparen muss, Sprint. Ja, weil meine Mami dort war und es wirklich so gut gelaufen ist, auch recht überraschend und dort der Zweite wurde. Und einfach nicht einmal in dem Moment oder der zweite Platz, aber einfach das können mit den Liebsten, in dem Moment teilen, die Emotionen, das ist sicher ein Moment, der geblieben ist. Und zum anderen Junior-Weltmeisterschaft in Rasnov in Rumänien. Auch dort, weil ich auf dem Weg zum Start nachher als 30. nach dem Prolog genommen oder Cut geschafft habe für die Finalläufe. runtergelaufen bin an den Start und dann hat sich wirklich an beiden Langlackschuhen die hohen Carbon-Sohlen gelötzt, also weggeritzt. Ich hatte keine Sohlen mehr an Schuhen. Oh. Und ich war ein bisschen Spezialistin, wie zu fest den Druck machen, zu viel überlegen, zu viel um den Hirn. Und dann war ich meistens in so locker drauf. Mhm. Und in dem Moment hat mein Trainer aufgefunkt, dann ist der andere Trainer mit seinen Langlaufschuhen runtergesäckelt. Schuhe Nummer 43, also irgendwie 5 Nummern zu gross. Ich habe einfach noch schnell Schuhe gewechselt in die Startlöcher und die haben zum Glück noch auf mich gewartet. Oh. Das wäre ja eigentlich fast voll gewesen. Startschuhe, also ich habe einfach gar keine Zeit gehabt, zu überlegen. Mhm. Bin einfach gegangen und ich habe das Halbfinale geschafft. Das war eines der besten Resultate in meiner Karriere. Also, das ist sicher auch ein Moment, der gut geblieben ist. Ja.
Hast du solche Sachen wie die Schuhe vielleicht oder andere Sachen, die dich an die Zeit und an die Triumph erinnert. Hast du noch daheim oder irgendwo? Stehen die noch irgendwo?
Ja, nein, die Schuhe habe ich dem Trainer nicht zurückgeben, obwohl die hätte ich noch gerne gefallen. Glück dann. Nein, ja, die haben schon noch gewisse Sachen. Ja. Ich sage, eben so materielles habe ich sicher noch ein paar Sachen um, aber was bleibt und auch noch viel mehr als schlussendlich die Resultate sind eben die Momente, die man hat können teilen mit Teamkollegen und mit Trainer und Staff und einfach die guten Zeiten und die treibt mir eigentlich immer mit. Ja, das ist mehr das, was bleibt.
Ja, die Erinnerung, die einfach bleiben,
genau.
Oder?
Ja, genau. Ja.
Und jetzt bist du sozusagen vom Aktiven gewechselt in die Medienwelt, beim SRF, in der Sportredaktion. Was machst du dort alles?
Alles.
Ja, alles. Nein, alles und nicht.
Alles. Nein, ich glaube, als ich angefangen habe, war ich auch überrascht, wie vielfältig das alles ist. Ich bin wirklich als Rupe dort reingekommen und habe angefangen und hauptsächlich eben Fernsehbeiträge gestalten. Und bin jetzt aber seit letztem Winter auch mehr von außen, als ich dort vor Ort bin, als Live-Journalistin und kann so auch Sachen abdecken für das Live-Programm. Ja.
Jetzt Reporterin in Interviews machen, vor oder nach einem Rennen und so. Und gibt es noch jetzt in der Langlauf sind ja jetzt noch Leute, die du noch aus deiner aktiven Zeit kennst. Und wo du sagst, gar nicht vielleicht einen Tick besseren Zugang, wenn wir uns persönlich kennen, als es zu Fremden.
Ja, ein Haufen. Also ich kenne wirklich noch ganz viel. Obwohl ich muss sagen, die jetzt mit dem gleichen Jahrgang sind jetzt die Ältesten im Team. Also haben gerade letztens mit den Kollegen darüber geredet. Ja, man merkt, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber natürlich kenne ich auch noch die Jüngeren oder die aus dem gleichen Dorf oder aus der gleichen Region. Also da ist man schon noch eng miteinander verbunden. Und das ist auch sehr schön, ja.
Hey. Was ist das Schönste an deinem jetzigen Beruf?
Ja, die sportliche Emotion. Also ich sage immer, ich wäre nicht Journalistin, wenn ich nicht im Sport wäre. Ich glaube, es gibt Leute, die wären oder sind Journalisten und kommen dann irgendwie zum Sport. Für mich ist es wirklich der Sport. Die Emotionen vom Sport, das einfach können weiterleben, zum Beruf machen, ist bei mir ein riesen Privileg.
Das sagen viele
Sportjournalisten. Ja, ein riesen Privileg. Und ja, ich glaube, Sport verbindet. Mhm. Sport ist einfach immer, wenn man das auch selber erlebt hat und weiß, was das für Momente sind, was es bedeutet. Und das können transferieren oder mit den Leuten zu Hause teilen, das ist ein riesiges Geschenk. Ja. Mhm.
Du bist ja jetzt im Februar in den Olympischen Spielen auch gewesen, oder? In Livigno. Wie war das? Wie hast du das aufgenommen, dass du jetzt Olympische Spiele als Reporterin darfst du Teil von so etwas Grossem
sein? Boah, riesig.
Riesig.
Ja, nein, also, wenn ich jetzt das noch höre, ist ein bisschen surreal. Ja. Also, das ist schon auch überraschend gekommen, dass das so schnell auch geklappt hat. Auch ein riesen Privileg. Ich habe ja immer als Athletin das grosse Ziel Olympische Spiele gehabt, wie mit erreicht. Wir haben so ein Projekt gestartet, wo ich dort auf eigenen Fuß noch weiter gemacht habe. Das Projekt 2026, Milano Cortina. Und eben, es war irgendwie einfach eine Genugtuung, dürfen dort sein, doch dort, in einer anderen Funktion. Ja. Für mich hat es absolut gepasst und gestimmt, ich hätte es nicht anders wollen. Und es ist ja so gleich irgendwie zustande gekommen und ist extrem schön gewesen.
Was war dort der schönste Moment?
Dort fällt es mir extrem schwer.
So viel wahrscheinlich.
So, das aus einem Moment.
Darfst du auch
nicht. Ja, aber gell, es ist aber zum einen zum Beispiel jetzt im Aerials, ich finde es auch faszinierend, so, weißt du, der Unterschied von der Emotion, oder? Und das in Tag, Sekunden, kommt Birmin Werner, oder? Medaille verpasst, riesige Enttäuschung. Und nachher der neue Rot. Weißt du, ja, im Anschluss, ja, du musst natürlich auch als Reporterin dort flitschen mit der Tonlage, mit den richtigen Fragen, mit dem richtigen Einfühlvermögen. Das habe ich schon auch sehr faszinierend gefunden. Und dann bin ich ein paar Mal dort gestanden und so gedacht, wow, die haben jetzt 4 Jahre diesen Moment geschafft und mitgeschaltet. Time to shine.
Win or lose.
Ja, genau. Oder? Und ja, einfach extrem faszinierend. Oder auch eben das Interview mit der Julia Tano, die ich durfte machen, was ja sehr emotional geworden ist, wo man auch gespürt hat, was dort alles zusammenkommt, auch nach einer riesen Leidenszeit, die sie durchgemacht hat. Also, so einen Moment erleben ist das Größte im Sport.
Hast du als aktive Athletin oder jetzt auch als Journalistin so etwas wie Vorbilder oder Leute, wo du dir etwas abschaust?
Ja, sicher. Ja. Sicher. Das, ich glaube, es ist sicher, habe ich Vorbilder und Leute, wo ich einfach die Arbeit extrem schätze und extrem faszinierend finde. Sicher Annette ist ein riesen Vorbild für mich. Also, ich
find, für viele,
ja. Ist so, so vielseitig. Und ja, das ist faszinierend, auch mit was bei der Pace die dort auch dahinter ist. So bläddig, immer so souverän. Oder auch im deutschsprachigen Raum, Esther Selacek, Lea Wagner, Sergei. Ja, also ja. Ich tue sie auch gerne so, und ich glaube, von jedem kann man etwas rausnehmen. Und doch ist es wichtig, dass man auch der eigenen Person treu bleibt und seinen Weg findet. Ja.
Ja, das haben jetzt auch schon viele Sportkommentatoren, Moderatoren, Journalisten da bei Sportsfreunden gesagt, dass am Schluss ist wichtig, dass man sich selber treu bleibt und so das eigene Ich wird und nicht versucht, zu viel jemanden zu kopieren oder nachzueifern.
Ja, unbedingt, weil ja, dann hat man auch die nötige Authentizität, oder? Ich finde es wichtig, dass man den eigenen Weg macht.
Was ist das Mühsamste an deinem Job?
Ich glaube, ich kann schlecht das Privatleben planen, weil alles ist so, oder? Man ist, es ist sehr unregelmäßig mit den Arbeitszeiten. Man muss immer extrem flexibel sein, was natürlich spannend macht. Also es wird einem nie langweilig. Aber natürlich, ja, also kommen die Freundschaften, Familien, Beziehungen, alles Zeugs, kommt dann zum Teil schon auch ein bisschen zu kurz. Oder man muss es einfach extrem gut koordinieren. Das ist sicher ein bisschen die andere Seite des Jobs. Ja. Plus am Wochenende.
Ist meistens etwas los, ist oder? Gerade im Winter. Oder?
Also, 3 Wochenende gibt es ganz selten.
Ja, ja. Wie gut schaffst du das, dass die Balance zu heben, dass eben das Private nicht zu kurz kommt?
Ja, ich musste mich auch ein bisschen reinfinden. Auch da, gell, der Schweizer-Sportler-Mindset ist so, grind runter und einfach mal ein Ziel verfolgen und alles im Weg räumen. Schon ein bisschen die Mentalität, das ist ja der Egoismus, der vielleicht führen kommt, bin ich ehrlich. Da musste ich mich jetzt auch ein bisschen reinschaffen und merken, ist auch wichtig, dass ich da achtsam auf mein Privatleben und mir auch bewusst Zeit nehmen für das. Und ja, inzwischen funktioniert das sehr gut, würde ich sagen.
Ich kann mir vorstellen, im Winter ist das praktisch fast unmöglich, weil so viel los ist. Und wenn dann die Saison vorbeigeht, so März, Anfang April, dann wird es einfach. Ist das so?
Ja, das ist es. Es ist sicher phasenweise, ist da die Intensität höher, je nachdem, was dann läuft. Genau wie du angesprochen hast, im Winter natürlich. Letzten Winter als gutes Beispiel. Und dann im Frühling wird es dann meistens auch ein bisschen ruhiger. Jetzt hat sich das bei mir auch noch länger gezogen, weil ich für die Paralympics auch noch nie Einsatz bin nach den Olympischen Spielen. Von dem her, ja, ist eine intensive Zeit und nachher hat es dann ein bisschen nachgelassen. Also da kommen dann auch ruhigere Zeiten wieder. Ändert sich das wieder rein.
Hast du dann bei den Paralympischen Spielen auch Langlauf begleitet?
Nein, ich bin da als Reporterin unterwegs gsi, da umeinander in der Schweiz, und han dort die Rubrik Fabiana inklusiv begleiten oder Leute begleiten dort für die Rubrik zu verschiedenen Inklusionsthemen, also auch abseits vom Sport.
Was ist dein Eindruck gsi, wo du eben mit diesen Leuten geredet hast, die vielleicht auch im Sportbereich sind, wie ist es anders gewesen als mit, in Anführungsstrichen, nicht behinderten Menschen?
Nein, also anders eben genau nicht. Ich würde sagen, das ist so das, was mir geblieben ist. Es klingt so banal, aber einfach normal.
Ja.
Oder?
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, es war auch gerade geboren. Ich habe gesagt, ich habe schon ein bisschen Respekt vor dieser Aufgabe, auch weil ich in meinem Umfeld nie mit Leuten mit einer Beeinträchtigung zu tun hatte oder so Kontaktpunkte hatte, vorher, als ich jetzt Erfahrung hatte damit. Ja, und dann geht man mit einer gewissen Vorsicht ein bisschen an die Sache her. Und ich musste sagen, ja, normal. Mhm. Einfach normal. Und es hat mir schon auch oft die Augen geöffnet, was das eigentlich heisst.
Mhm.
Und dass man da auch in der Gesellschaft definitiv muss offener sein. Also da muss ganz, ganz sicher etwas gehen. Und einmal abseits vom Sport sehr, sehr relevante Themen, oder? Wo für mich jetzt auch neu waren.
Mhm. Zum Beispiel, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das habe ich in einem anderen Podcast, wo ich zu Gast geschrieben bin. Malaga heisst der Podcast, hat mir der Host gesagt, ja, eigentlich müsste man das IV invalid müsste man schon längst mal überdenken, weil das ist eigentlich das ist nie zeitgerecht gewesen, aber heute schon gar nicht zeitgerecht. Mhm. Also so Sachen zum Beispiel, oder?
Ja, genau, absolut. Oder das, was du gerade angesprochen hast, oder auch Sachen, die geblieben sind, Barrierefreiheit.
Mhm.
Ich habe das nie geschnallt, oder? Ich habe dort, wo ich wohne, am Bahnhof, habe ich manchmal ausgerufen, weil ich meine Koffer an die Steine runterschleppen musste. Aber was das eigentlich heisst, dass es dort keine Rampe hat, für Leute, die das wirklich brauchen, das war mir nicht bewusst.
Ja.
Und dass so Sachen mehr Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft, ja, das muss.
Mhm.
Da muss etwas gehen.
Hat dir die Arbeit mit den beteiligten Sportlerinnen und Sportlern, Menschen, also du jetzt gezeigt oder gelernt, wie man, also ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise ich selber aus eigener Erfahrung, dass Menschen, die keine Behinderung, Beeinträchtigung haben, manchmal so ein bisschen davon abschrecken, zu fragen, was man hat. Also was für eine Beeinträchtigung man hat, wenn man es nicht gerade sieht, oder wie es passiert ist. Hast du das auch dort erlebt, in der Arbeit, dass das den Leuten?
Ja, das habe ich sicher auch gelernt oder gemerkt. Ich meine, wie gesagt, vorher am Anfang geht man mit einer Kinesiopsicht her. Oder? Mhm. Es geht ja schon dort an, was für Wörter dort ich brauche, genau. Was nicht.
Davon
Beeinträchtigung, Behinderung, was, oder? Es fällt ja dort an. Und da habe ich mich hergetastet und aber auch die Leute direkt darauf angesprochen. Also ich mag mich erinnern an einen Dreh, den wir gemacht haben, ist darum gegangen, eine Frau im Rollstuhl. Und der Kameramann hat mir dann gesagt, hey, vielleicht auf gleicher Höhe, oder? Wenn er miteinander reden, und das ist mir nicht bewusst gewesen, ich konnte ja, aber dann habe ich sie direkt gefragt, hey, ist du die komisch? Und dann hat sie gesagt, nein, weil wenn du die wirkst oder runterstehst, dann werden wir wieder anders behandelt und fremder.
Das war mal.
Da sind wir dann wieder beim Begriff normal.
Oder? Genau.
Ich glaube einfach das, wie man sonst das halt auch machen würde. Oder wenn wir jetzt beide am Tisch hocken, ist ja logisch, dass ich auch abhocke. Aber wenn wir jetzt so stehen, sie hat gesagt, nein, ich tue jetzt meine Rollschuhe ein bisschen runterfahren und so. Und das ist extrem gut angekommen. Bei diesen Leuten auch einfach das Direkte.
Ja.
Das direkt darauf ansprechen und nicht um den heißen Brei herum reden.
Ja, ich habe auch erlebt, als ich Nachwuchs von der Plussport beim Ski Alpin mit Menschen mit verschiedenen Handicaps, Beeinträchtigungen, einfach direkt, oder? Direkt dazu. Und Pat, ich habe das auch vorher auch ein bisschen müssen lernen dann. Wie gehst du jetzt auf die Leute zu? Wie fragst du sie? Und so. Ich bin schon gewundert, was passiert ist. Und sie sind einfach direkt und zeigen dir das. Und sagen dir aber gleichzeitig, glaub, das sage ich jetzt nicht. Oder das wollte ich jetzt nicht sagen, was auch vollkommen okay ist. Ja,
das ist einfach so eine gewisse Hemmschwelle, oder? Die dann als Unsicherheit auslöst. Und dann fühlt man sich vielleicht als betroffene Person, merkst du ja, oder? Fühlst du dich beobachtet, denkst du ja, komm, sprich mich doch einfach direkt.
Fragst doch einfach.
Also, das habe ich ja lieber.
Ja.
Wenn jemand zu mir herkommt und sagt, hey, so oder so. Mhm. Also, generell der
Typ. Was fasziniert dich an deinem Job insgesamt am allermeisten?
Es gibt vieles. Ja. Es gibt vieles.
Das ist schön.
Eben, komme ich wieder auf die sportlichen Emotionen zurück. Also, der Sport ist so vielseitig. Oder? Und ich glaube, das Faszinierendste oder ist vielleicht auch, dass man sich man sieht es halt nie voraus. Mhm. Und man muss sich halt auch anpassen, der Situation entsprechend. Sieg und Niederlage, ja, es klingt auch noch zu einer Schlussklappe.
Ja, ist so. Ja.
Oder, und bist du jetzt als Beispiel im Zielraum einen grossen Anlass und wartest und das kann halt so und so kippen.
Ja.
Und auch die, ja, die Flexibilität in dem Moment, die können reinversetzen, wie sich jetzt der Athlet, die Athletin fühlt in dem Moment und die richtigen Fragen stellen. Das zum einen, zum anderen, wenn ich im Newsroom bin, in einem Beitrag einfach einen guten Fernsehbeitrag machen, wo man die Emotionen spürt und das richtig aufleben lassen mit gutem Text, guten Bildern, guter Musik. Ja, das finde ich schon auch faszinierend. Das mache ich schon sehr gerne.
Was für ein Typ Mensch bist du? Bist du eher jemand, wo sich Plan macht und sagt, die 5 Jahre dort, die 10 Jahre dort? Oder eher so der Typ, ich lebe diesen Tag so, wie er kommt und gebe mein Bestes und schaue, was kommt?
Ich bin ein extremer Planungsmensch.
Ja. Ja.
Ich bin ein extremer Planungsmensch. Habe gerne Struktur. Genau das lehrt mich ja im Beruf auch, dass das halt einfach nicht geht. In diesem Beruf muss ich extrem flexibel sein und Struktur ist auch schwierig. Ja. Von dem her ist es auch so ein bisschen Learning. Und bin vielleicht auch ein bisschen von dem weggekommen, dass ich da offener bin und auch Schritt für Schritt nicht mehr klar an die Ziele und Visionen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Aber ich sage jetzt nicht, hey, ich muss jetzt dort in 5 Jahren. Ich glaube, es hängt auch von vielen anderen Faktoren ab. Nicht unbedingt
nur. Ja, nicht nur das, was planen kannst, sondern das, was halt auch passiert.
Genau. Darum glaube ich, Ziel haben, Visionen ist gut, aber gleich auch offen sein.
Was für Ziele, Visionen sind das, die du hast?
Das fällt jetzt für mich. Nein, ich würde natürlich schon gerne einen Schritt machen. Ich blicke in richtig moderative Sachen. Also, ich merke, das macht mir einfach extrem Spass. Ich weiss, es ist ein langer Weg. Ich muss noch viele Sachen lernen und da ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Aber das fasziniert mich schon. Ich merke auch den Moment, wenn es live ist von der Kamera und du weißt, okay, jetzt. Erinnert mich auch extrem. Ja, kommt am nächsten her an dem Gefühl, das ich kann, als Athletin so vor dem Start. Ein bisschen Adrenalin. Und ich weiß auch, dass ich ein Typ bin, der dann in solchen Situationen funktioniert. Und ja, das sagt mir schon zu. Das finde ich schon cool. Plus, wenn man natürlich vor Ort ist, ja, erleben die sportlichen Emotionen nochmal ein ganzes anderes Level.
Ja,
das ist schon.
Wie war das beim allerersten Mal, wo du live warst? Bist du nervös gewesen?
Nervös. Nein, das kann ich fast nicht beschreiben. Die haben gesagt, viel nervöser als bei den Langlaufrennen. Viel nervöser. Natürlich alles wieder richtig machen, mit Mut. Und ich habe es vorher angesprochen, sehr ein Planungsmensch, ein strukturierter Mensch. Und ich habe gemerkt, im Leib geht das nicht. Das machst du eigentlich einen Plan, damit man dann nachher wieder über den Ufer rühren kann, weil es kommt eh alles anders.
Ja,
und
ja. Ich
glaube, es ist vielleicht auch der Gegensatz, was es so spannend macht. Oder zum einen bin ich so, will ich an die Struktur festheben, aber eben der Job verlangt mir so viel Flexibilität, dass ich dann auch merke, okay, wieder chillen, easy bleiben, einfach offen sein. Und ich glaube, eine gute Vorbereitung, das habe ich gelernt, ist das auch. Da ich kann mich so gut, wie es geht, vorbereiten. Spontane, andere Sachen, Planänderungen gibt es immer. Das gibt es immer. Und ich glaube, was man kann, ist mit einer guten Vorbereitung möglichst weich fallen.
Also so viel abdeckt oder vorbereitet, dass
genau, nicht,
so viele Situationen...
Genau, wenn du machst, nicht so an.
Ja.
Oder?
Ja.
Und ich glaube, da kannst du einfach eine gute Grundlage schaffen. Und dann aber auch gleich offen sein. Ja.
Schaust du dir deine Beiträge, Interviews im Nachhinein nochmal an? Immer.
Ja, aber wir sind anfangen, zum Teil erst vielleicht einen Tag später. Ich habe es zum Teil noch in deinem Auto gelöst oder so am Heimweg oder gerade am Abend. Ist auch nicht immer so gut, weil die vorne wieder rumhirnen. Und vor allem auch, wenn es eine intensive Zeit ist, ist es ja wie auch wichtig, dass sie wieder rauskommen. Also, es hat schon auch Ansätze von einem Sportlerleben in hochintensiven Zeiten, habe ich gemerkt, ist es auch wichtig. Ich schaue es immer anschauen und analysieren. Aber gell, es geht auch schnell, es kommt dann immer Feedback an. Ich bin jemand, der sich gerne auch aktiv um Feedback bemüht. Es ist ja schön, wenn Kollegen, Freunde und Familie schreiben, aber das ist nicht konstruktives Feedback.
Ja.
Also, oder mal, es ist schon, also ich würde behaupten, meine Familie ist sehr direkt und ehrlich. Also da sagt dann die Mami oder der Papa nicht einfach, hey, mega gut hast du das gemacht, lässig. Das sagen dann auch, wenn es mal nicht gut war oder was sie finden. Und das ist auch spannend. Aber vor allem natürlich auch, bei uns im Haus von erfahrenen Leuten dort aktiv Feedback zu holen, ist extrem wichtig. Und ja, ich will einfach auch nicht stehen bleiben. Ich habe so den Reiz oder die Erwartung, dass ich mich verbessern und optimieren kann. Und das kann man halt nur, wenn man auch weiss, was man besser machen kann und sich um Feedback bemüht. Ja.
Was war das schönste Feedback, das du bisher bekommen hast? Und von wem?
Ich glaube, das war schon von jemandem im Bus. Also die Anne hat mir auch schon ein Feedback gegeben. Sie hat gesagt, sehr sympathisch und authentisch. Und ich glaube, Authentizität, das ist das schönste Kompliment, das man kann kriegen kann. Weil die Leute kennen mich ja auch off the record. Ja. Und die können am besten beurteilen, wie es überkommt. Ob es irgendwie gespielt oder
stief.
Genau, oder so, und das ist ja schon nicht so einfach. Oder man muss professionell sein, kompetent, aber gleichzeitig auch gewisse Lockerheit. Ich würde sagen, das ist schon eines der schönsten Feedback. Oder ja, wenn ich höre, dass es authentisch ist und sympathisch und kompetent, dass man hört, hey, man merkt, dass du draus kommst, dass du weißt, wie sich der Athlet fühlt, dass du die richtigen Fragen stellst. Ich glaube, das ist so das grösste Kompliment, weil das ist die Erwartung, die ich an mich selber habe, dass ich die Athletinnen und Athleten der Situation entsprechend dort abholen kann.
Hat es auch schon ein Feedback gegeben, das dich verletzt hat? Und du gesagt hast, das verstehe ich nicht.
Nein, im Fall nicht.
Nicht? Nein. Schön.
Nein, verletzt nicht. Und wenn, dann ist es mal, ja, nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, gell? Ich glaube, Feedback muss man auseinandernehmen. Es ist mir auch bewusst, wenn man vielleicht immer mehr oder ja, in der Öffentlichkeit steht, bin ich nicht gross, aber es gibt schon auch Fälle, wo dann immer wie Kommentare und Zeugs und Sachen, dass man konfrontiert wird, wenn so Sachen liest oder hört, die einen könnte verletzen. Ich sage jetzt, ich lasse es nicht so nahe an mich her, ich kann das auseinandernehmen, ob es gutes, konstruktives Feedback ist oder nicht. Von dem her, meistens Sachen, wo ich einsichtig war und sage, hey, mal, ja, stimmt, das kann ich besser machen. Aber ich würde sagen, dass mich verletzt, braucht relativ viel.
Würdest du sagen, oder anders gefragt, was würdest du sagen, wenn jetzt in, sagen wir, 3 Jahren vom SRF ein Angebot kommt, du kannst die Sendung Sportpanorama oder andere Sendung moderieren für, sagen wir mal, ein Jahr oder eine Saison? Würdest du das dann annehmen?
Ja, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich glaube, Angebote sind immer verlockend, aber schlussendlich habe ich den Anspruch, dass sie Erwartungen kann erfüllen, also meine Erwartungen, aber auch die, die zum Beispiel jetzt dieses Spiel verlangt. Da weiss ich, dass sie in 3 Jahren noch nicht so weit sein werden. Das ist einfach die Realität. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ich mir die Zeit gebe, langfristig auf ein Ziel herzuschaffen, aber gleich auch dann probieren, raus zu spüren und zu merken, hey, wann bin ich bereit für welchen Schritt. Weil, gell, Fehler passieren dann halt sehr schnell.
Ja.
Zum Teil verzeiht es und zum Teil rührt sie dann halt auch wieder ein Stück zurück, oder? Und ich glaube, Schwisch, vor allem auch, ich habe natürlich vorher null Erfahrung gehabt im Journalismus, also null. Ich bin direkt vom Spitzensport gekommen und das darf ich schon auch nicht vergessen, dass ich ja noch sehr, sehr viele Kilometer kann und sollte sammeln, bevor ich dann gewisse Schritte auch zu schnell mache. Also da bin ich mir sicher.
Step by step.
Genau, ja. Zum auch Kontinuität erreichen, Konstanz und mich auch zu verbessern, Schritt für Schritt, dass es dann auch verhebt.
Ich wünsche dir für diesen Schritt und für deinen beruflichen Werdegang alles Gute. Toi, toi, toi. Durch den Daumen. Danke vielmals, dass du dabei warst. Ich habe mich sehr gefreut.
Danke vielmals. Du hast gemacht. Merci.
Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffiths Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.